Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde. Ich bin Fabian und bei mir ist natürlich wie immer Daniel. Daniel, ich bin aufgeregt,
Warum?
weil wir jetzt heute nochmal unter uns sind und hier zur zweiten eine Folge aufnehmen. Ich habe einen sehr, sehr traurigen und abgefahrenen Fall dabei. Aber es ist jetzt Freitag. Ich denke mal, der Fall wird dann so Samstag, Sonntag hochgeladen sein für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und dann am 1., am Mittwoch, da haben wir das nächste Mal ein Feature mit einem anderen Podcast zusammen. Und unser Gast macht mich ein bisschen nervös im Vorfeld.
Ja, das kann ich in diesem Fall wirklich gut verstehen. Also grundsätzlich sind wir immer so ein bisschen aufgeregt, wenn Gäste da sind, aber hier noch mal ein bisschen mehr als sonst.
Ja. Ich habe ja neulich mal irgendwann eine Umfrage gemacht unter den Instagram-Followerinnen und Followern. Versteckter Aufruf an dieser Stelle, wenn ihr uns nicht folgt, dann macht das mal. Insta wächst wirklich super langsam, weil wir die Seite nicht bewerben. Müssten wir vielleicht mal tun und dann macht Insta einem das irgendwie schwer, Reichweite zu generieren. Also wenn ihr uns irgendwie folgen möchtet, interagieren möchtet, macht das. Und wenn ihr uns folgt, dann besucht die Seite ab und zu mal gezielt, lasst mal Likes da bei den Folgen oder kommentiert, macht irgendwas, interagiert, dass wir irgendwie sichtbarer werden. Naja, wie auch immer, ich habe eine Umfrage gemacht und ich habe gefragt, welche Podcasts ihr gerne bei uns mal irgendwie so als Feature gerne zu Gast hättet.
Da bin ich mal gespannt.
Ja, ich finde es ein bisschen süß, wenn dann manchmal so Antworten kommen wie Mord auf Ex oder so, als ob wir das in der Hand hätten. Also ich meine, klar, das ist natürlich. Wünschen sich vielleicht einige von euch, weil die wissen nicht mal, wer wir sind. Also das
Glaubst du
ist
das?
super un.
Das wollte ich dich gerade fragen. Glaubst du, die kennen uns? Oder
Nee, glaube ich
und die
nicht. Nein, nein,
Redakteure
nein,
hinter denen
nein.
vielleicht?
Nein, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Also das ist so unrealistisch, das glaube ich nicht. Aber es gab auch realistischere Wünsche, die wir auch so nach und nach umsetzen möchten. Also ich habe schon so zwei, drei Sachen dieses Jahr in petto, muss ich sagen. So, ich plane das so ein bisschen.
Ja.
Aber unser Gast am Mittwoch ist auf jeden Fall ein Kaliber, mit dem ich persönlich so erstmal nicht gerechnet hätte oder wo ich sagen muss, da ist, glaube ich, so für aus meinem Verständnis heraus so erstmal das Maximum erreicht, auf jeden
Ja,
Fall.
das sehe ich auf jeden Fall genauso. Das ist schon wirklich für uns eine absolute Hausnummer. Ja, wir freuen uns tierisch über diesen Fall. Und dann wird vorher nochmal die Stimme geölt. Ich hoffe, dass meine Erkältung bis dahin weg ist und ich nicht mehr so rotzig klinge. Aber ja, ich trinke fleißig Tee.
Ja, ich klinge ja irgendwie seit 2 Jahren verschnupft. Ich muss da mal irgendwie. Ich habe jetzt auch umfassende Termine mit dem Hals-Nasen-Ohrenarzt, dass das mal irgendwie gecheckt wird. Ich habe da, keine Ahnung, das viel zu lange schleifen lassen, weil ich immer dachte, das wird schon irgendwie wieder besser werden. Ich bin ja auch so ein Typ, der einfach nicht gerne zum Arzt geht, aber ja, ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich unverschnupft klinge.
Ich mag eure Stimmen nicht.
Ihr habt blöde
Ja,
Stimmen,
blöde Stimmen war das Feedback. Ja, Entschuldigung.
Ja, das war tatsächlich somit die geilste Kritik, die wir bisher bekommen haben. Das war ja schon super lange her und
Ja.
insgesamt können wir, was sowas angeht, was so Feedback angeht, uns wirklich super glücklich schätzen. Wir haben wirklich eine geile Community und wir hatten das Glück, dass wir bisher immer sehr, sehr fair kritisiert worden sind. Wenn wir mal Kritik geerntet haben, dann auch eigentlich zu 99% in einem konstruktiven und vernünftigen Rahmen. Also ihr seid wirklich Zucker.
Ja, so ist es. Fabian, du darfst mich trotzdem heute bitte nicht zum Lachen bringen, ansonsten komme ich aus dem Hustenflash nicht mehr raus.
Ja, ich habe kein Abschweifthema, was lustig ist, und ich habe auch einen Fall, der nicht lustig ist. Insofern wirst du wahrscheinlich nicht zum Lachen kommen. Das war auch eine schwere Geburt. Ich habe auch die Tage so ein bisschen überlegt, was präsentiere ich unserem Gast am Mittwoch für einen Fall. Man will ja immer so, wenn Gäste da sind, dann will man ja was Besonderes bieten. Und ich habe, glaube ich, da auch wirklich was aus der Rubrik abgefahren gefunden. Ich bin wirklich sehr gespannt auf die Folge.
Ja, meinst du denn, unser Gast kennt den Fall?
Ah, ich hoffe nicht. Also, ich will Sie schon überraschen. Ich wollte eigentlich was aus Ihrem Heimatland machen, aber habe dann gedacht, die Wahrscheinlichkeit, dass sie das kennt, ist sehr, sehr hoch. Und deswegen habe ich mich ein bisschen über den großen Teich orientiert im Land der endlosen True Crime Fälle und habe da einen gefunden, den ich selber ja mal irgendwann gehört hatte, aber nicht so ausführlich kannte. Also ich glaube, die Chancen stehen gut, dass sie den vielleicht auch nicht kennt.
Weißt du, Fabian, es gibt so ein Spiel, das heißt, wer bist du? Da musst du quasi durch geschicktes Fragen und Ausschlussprinzip erahnen, wer eine Person ist auf der gegenüberliegenden Seite. Und jetzt hast du es ja im Prinzip schon so ein bisschen eingegrenzt. Also es kann keine Person sein, deren Herkunftsland über dem Teich liegt, so ungefähr, ne? Und zudem hast du ja auch schon gespoilert, dass es sich um einen weiblichen Gast handelt.
Ja, genau. Ich will auch gar nicht mehr spoilern. Ich würde es am liebsten jetzt direkt sagen. Ich hätte es am liebsten auch schon längst bei Insta gepostet, weil es einfach wirklich cool ist. Aber ich warte einfach erstmal ab, bis die Folge in trockenen Tüchern ist. Nicht, dass irgendwas dazwischen kommt und dann hat man irgendwie was angekündigt und es ist nicht eingetreten. Aber ich spoilere jetzt noch eine Sache und dann ist das eigentlich klar, wer es ist. Also es ist eine Dame, die nicht aus Deutschland kommt und nicht aus Amerika, die ein großes True Crime Kaliber ist. Das sind ja schon deutliche Hinweise.
Ja.
Und für mich persönlich die schönste Frauenstimme im True Crime Game.
Wow. Ich hoffe mal, dass Lorna diese Folge hier nicht hört.
Ja, Lorna ist außen vor. Die ist ja in True Crime Family. Die ist außen vor. Die hat natürlich das die allercoolste. Ich meine jetzt von den Podcastern.
Also von den
So.
anderen.
Ja.
Okay.
Ja, also das ist, glaube ich, die Person und die weibliche Podcast-Stimme gerade vor allem auch in der Podcast-Anfangszeit, wo ich angefangen habe, Podcasts zu hören, die mich gemeinsam mit Steffi von Mord und Totschlag am häufigsten ins Bett gebracht hat.
Steffi hat auch eine sehr schöne Stimme.
Steffi hat auch eine super Stimme, aber da muss sie sich geschlagen geben, das muss ich leider sagen.
Okay. Ach, ich freue mich schon so richtig. Wird cool.
Ja. Das glaube ich auch, aber jetzt höre ich mal auf, hier rum zu fanboyen und ja, möchtest du irgendwas sagen, bevor wir in den Fall einsteigen? Hast du noch
Ja,
irgendwas loszuwerden?
ja, ja, ja. Hör mal bitte auf zu schwafeln, sonst muss ich die Fanta-Flaschentaste drücken. Davon abgesehen.
Wir brauchen ein neues Safe-Word.
Nee, ich
Fanta-Flasche,
habe. Das ist
das
so
kann auch so
Werbung, ne?
einfach im Gespräch fallen, ne? Das kann auch so im Gespräch einfach fallen.
Ist
Das
schon
muss ja
sehr
irgendein Wort
selten,
sein.
dass wir irgendwie sowas sagen.
Ja, aber
Ist
das muss
möglich?
irgendwas sein, was gar nicht, also wirklich gar nicht sowas wie Rhinoceros-Hodeninspektor oder so, weißt du, irgendwas, was nicht einfach so kommt.
Ich habe was vor, Fabian. Du wirst schon sehen, was du davon hast, von deinen Neologismen. Ansonsten wollte ich noch sagen, was mich tatsächlich so ein bisschen nervt. Ich weiß nicht, kennst du das, Fabian, dass man so alte Folgen nochmal hört und während des Hörens quasi keine Notizen mitschreibt, aber immer noch Punkte hat, die man gerne noch irgendwo vertiefen wollte. Ich habe so immer wieder irgendwelche Stellen, wo ich sage, ach, zu dem Fall, das muss ich ja, jetzt habe ich es wieder, jetzt fällt es mir wieder ein, okay, und wenn ich wieder bei Fabian, wenn wir wieder aufnehmen, dann sage ich es dem Fabian unbedingt. Ja, jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr. Jetzt ist der Moment gekommen, dass wir aufnehmen und ich weiß schon wieder nicht mehr.
Das passiert mir super häufig, ehrlich gesagt, ja.
Oh Mann, ey. Das ist auf jeden Fall, weiß ich, dass bei der Tupac-Folge so ein paar Sachen waren, aber eigentlich bei allen Folgen immer mal wieder.
Ja, das ist so ein bisschen der Fluch, dass wir nicht skripten, oder dass wir ja wirklich dann auch so frei Schnauze arbeiten. Ich habe das auch oft, dass ich so alte Folgen höre und dann denke, boah, das hättest du eigentlich noch einwerfen können
Ja,
und dann,
oder
ja.
du bist unzufrieden mit der Art und Weise, wie du etwas gesagt hast und hast nicht, sag ich mal, das Pünktchen, diese Genauigkeit, das Detail erreicht, was du wirklich erreichen wolltest mit deiner Aussage und hast das Gefühl, dass es so unausgesprochen ist, irgendwie so am Ziel vorbei.
Ja,
Weißt du, das habe ich ganz häufig.
das kommt schon mal vor. Oder dass man das Gefühl hat, man hat eine Formulierung gewählt, die vielleicht in dem Moment ja nicht falsch, aber nicht hundertprozentig angemessen ist. Das
Ja,
kommt,
das
das
auch.
passiert mir schon mal, dass ich da vielleicht, weiß ich nicht, dann im Nachhinein eine Folge höre und denke, okay, hätte man eventuell einen Ticken sprachsensibler formulieren können. Aber in dem Moment ist es mir einfach nicht in den Sinn gekommen, so, ne?
Ja, und das finde ich auch ganz normal. Also ich finde, es ist ja logisch, dass wenn wir einfach so uns unterhalten, dass man halt nicht immer profimäßig genau das Wort findet, was man benötigt. Wir haben, glaube ich, einen ganz okayen Wortschatz, aber trotzdem sucht man immer mal nach Synonymen und diesem Fachbegriff und diesen. Und dann findest du die halt gerade nicht in dem Moment, wie es halt auch im normalen Leben ist. Und ja, das passiert
Ja.
uns eben dann hier in der Aufnahme und dann ist es halt so.
Ja, genau. Das ist dann ärgerlich. Also ich ärgere mich, weil ich eigentlich den Anspruch habe, so ja, mich auch in einem Maße auszudrücken, dass das angemessen und auch verständlich ist. Und ja, meistens gelingt mir das auch so für meinen persönlichen Anspruch, aber es gibt manchmal Folgen, so ältere, wenn ich die nochmal höre, dann denke ich, oh, das hätte ich in dem Moment gerne anders
Ja,
gesagt.
genau. Oder Stichwort Wortfindungsstörung, das habe ich auch häufig. Dann reden wir irgendwas, ja. Und dann so muss dann irgendwie ein Wort rein. Und während ich die Folge dann nochmal höre, springe ich quasi ein und sage das Wort, was ich eigentlich benötige. Und dann höre ich die reale Aufnahme, das ist was komplett anderes. Ich denke mir so, toll.
Ja, ja, schwamm drüber, Daniel. Also dafür, dass das alles hier stegreif ist, glaube ich, können wir uns nicht beschweren. Und du überdeckst deine Wortfindungsstörung immer ganz charmant. Ich versuche das auch weitestgehend zu tun. Wir sind halt auch nur Menschen.
Jetzt würde ich gerne diesen Roboter-Sound wieder benutzen, aber ich darf ja nicht.
Ich bin froh, dass du der Versuchung widerstehen kannst. Ja,
Das ist
danke, danke.
wirklich nicht leicht. Das ist wenige Zentimeter trennen uns von dem Glück.
Ich nehme dich heute in ein Setting mit, das auch vom Glück getrennt ist, wenn man das mal so formulieren darf. Da hast du einen guten Einstieg geliefert. Wir sind in Kinderheimen. Das ist so ein Kinderheim, ist der Spielort des heutigen Falles. Damit verbindet man ja eigentlich immer so eine gewisse Traurigkeit, Tragik und auch Schicksale, die irgendwie damit verbunden sind, die dahinter stehen mit den Kindern, die dazu ja zu Gast sind oder wohnen.
Auf jeden Fall.
Ich habe das schon mal erwähnt, in einer Folge. Daniel und ich haben mal in so einem Inobhutnahmeheim gearbeitet vor Jahren. Da hat Daniel so ein Medienprojekt angeboten und ich habe quasi so als sein Assistent da so fungiert. Also er hat das alles federführend gemacht. Ich habe so ein bisschen ja, Handreichung gestartet. So. Das war übrigens, da warst du noch kein fertiger Lehrer, da warst du noch im Prozess des Lehrerwerdens. Und das war der erste Moment, wo wir da das erste Mal mit den Kindern gearbeitet haben, wo ich dich hundertprozentig als Lehrer gesehen habe.
Ja, krass. Hast du schon
Weil
mal
ich.
gesagt. Vielen Dank. Das war mir in dem Moment auf jeden Fall nicht bewusst. Ich habe
Ja.
relativ viel improvisiert. Ich habe einfach mal gemacht.
Das war das Ding, weil ich wusste immer nicht, also irgendwie hatte ich keine Bedenken, dass das ein guter Job für dich ist. Ich wusste nur nicht, wie du mit Kindern umgehst, wie du die abholen kannst. Und das waren so Kinder, die waren so ein bisschen, ja, wie gesagt, in so einer Inobhutnahmeeinrichtung, also auch Kinder mit ihren Problemchen und ihren Rucksäcken belastet, so, die aber auch, ja, in so einer gewissen coolen Fassade unterwegs waren, also so nicht nach außen irgendwie Begeisterung oder Emotionen zulassen wollten, die so schwer abgeholt werden wollten. Und
Auch in einem
ja,
schwierigen Alter, ne? Das waren so Teenies oder junge
das
Teenies
auch,
noch,
ja.
ne? Ja.
Und du hast die relativ geil eingefangen. Und da habe ich dann gedacht, so, ja, ich sehe es jetzt. Also ich sehe es jetzt auch, wie du mit Schülern und Schülerinnen umgehen kannst und wie du auch so verschiedene Altersgruppen abholst. Das war auf jeden Fall so ein erhellender Moment.
Ja, vielen
Naja.
Dank. Ich wollte dir eigentlich nur imponieren.
Das ist dir
Nein,
gelungen, ja, das ist
nein,
dir
nee,
gelungen.
aber Spaß beiseite. Ich glaube, wir waren auch einfach ein cooles Team. Also ich glaube, wir wären ein cooles so Team-Teaching-Team. Weißt du, so zusammen unterrichten. Du zeigst ihm, wie
Ja,
man Bankdrücken
schlag das doch mal
macht.
vor bei dir an der
Ja.
Schule. Mach das doch mal hier, sag deinem Direktor mal hier, wie sieht's aus? Kann ich da jemanden dazu holen?
Ich würde sagen, dieses Thema vertiefen wir an anderer Stelle.
Naja, also. Ja, das war natürlich auf jeden Fall so eine Einrichtung, auch so ein Kinderheim in Obhutnahmestelle. Ganz so rigide wie das müssen wir uns das Kinderheim, in dem wir heute sind, nicht vorstellen. Also da war es ja so, dass da teilweise Härtefälle gewohnt haben und die aus ihren Familien entfernt wurden und die Familien auch gar nicht wussten, wo diese Kinder sind, aus Gründen eben.
Ja.
Und das Kinderheim, in dem wir heute sind, das ist da so ein bisschen lockerer. Also nicht so eine, in Anführungsstrichen, Hochsicherheitseinrichtung.
Ja, okay.
Wir sind in der Oberpfalz in Bayern am Rand des Fichtelgebirges. Wir sind in Wunsiedel, einer kleinen Stadt, ja, 9000 Einwohner ungefähr. Das ist so eine gute Stunde von Nürnberg weg. Die nächstgrößeren Städte, die man so kennen könnte, sind Hof und Bayreuth. Bayreuth auf jeden Fall aufgrund der Wagner-Festspiele. Ja, Wunsiedel selber, unspektakulär. Ich kenne das Städtchen tatsächlich einigermaßen gut, so, aber es ist jetzt nichts. Man hat auch nichts verpasst, wenn man es nicht kennt. So. Da ist, wie du dir denken kannst, in einer unauffälligen Seitengasse ein Kinderheim untergebracht und in dem spielt unsere Geschichte. Die ist auch noch relativ frisch. Dieses Kinderheim ist jetzt aktuell wieder in den Schlagzeilen. Da hat ein Angestellter in leitender Position offensichtlich mindestens ein Kind über einen längeren Zeitraum sexuell missbraucht. Da läuft gerade so ein bisschen der Prozess. Aber über den Fall sprechen wir nicht. Ich wollte nur quasi darauf hinweisen, wenn man das jetzt googelt, Kinderheim Wunsiedel, dann landet man höchstwahrscheinlich bei diesem aktuellen Fall. Also dieses Haus scheint auch nicht so richtig zur Ruhe zu kommen. Und dieser Fall 2023 war auf jeden Fall der etwas spektakulärere Fall.
Okay. Aber auch krass, dann haben sie aber eine recht hohe Frequenz an Vorfällen. Wenn du sagst, 2023, das ist der Fall, über den wir jetzt hier sprechen, und jetzt aktuell ist wieder was in der Presse, das ist schon ordentlich. In 2 Jahren, 3 Jahren?
Das ist eine ordentliche Häufung, ne? Das habe ich auch gedacht, weil ich hatte den heutigen Fall, den hatte ich schon länger im Kopf und hatte so angefangen, so ein bisschen Informationen zusammenzutragen, um den irgendwann zu machen. Und währenddessen, jetzt quasi, ich glaube, vor einem Monat oder so, ist dann der zweite Fall reingekommen. Also, das ist noch eine ganz, ganz frische Geschichte. Ja, das ist eine hohe Frequenz, auf jeden Fall. Ich denke auch, ja, da wird wohl der ein oder andere auch irgendwie die Hände über dem Kopf zusammenschlagen in der Führungsetage oder in der Trägerschaft und sich denken so, warum haben wir so viel Scheiße am Stecken im übertragenen Sinne, ne?
Ja, erzähl doch mal, was da los ist.
Ja, wir sind im April, Anfang April 2023. Es ist der Morgen des 4. April 2023. Es sind Ferien. Es ist die Osterzeit so ein bisschen. Und das Wohnhaus oder das Kinderheim ist nicht voll besetzt. Es sind zu diesem Zeitpunkt 6 Kinder anwesend. Ich habe nirgendwo entnehmen können, wie viele es im Maximalfall sind, aber es wurde immer so dargestellt, dass aufgrund dieser freien Tage so ein paar Kinder auch bei ihren Familien sein konnten. Es ist also so, dass da auch Kinder wohnen, die so vorübergehend mal rausgenommen wurden, weil ja die Familien irgendwie vom Jugendamt oder so begleitet werden und da irgendwelche Sachen erstmal geordnet werden müssen. Also das ist jetzt nicht so, dass die Kinder da ganz, ganz stark isoliert werden von ihren Familien. Die werden da teilweise auch wieder darauf vorbereitet, wieder in die Familien zu kommen.
Okay, verstehe.
Also 6 Kinder verbleiben also in dieser Zeit im Kinderheim, die anderen sind unterwegs. Eine Erzieherin ist vor Ort, die hat, so wie ich das auf der Arbeit auch häufig habe, so eine Nachtbereitschaft, die sorgt dann irgendwie dafür am Abend des Vortages, dass die Kinder alle ins Bett kommen, dass die, ja, keine Ahnung, so die Hygiene durchziehen, dass die so ihre kleinen hauswirtschaftlichen Aufgaben vollziehen und dann geht's ins Bettchen so frei. Und sie legt sich auch schlafen. Sie hat da auch so ein Dienstzimmer. Und am Morgen des 4., da klopft es dann bei ihr an die Tür. Das ist Dienstbeginn, 7:30 Uhr. Das ist bei uns im Haus auch so an so freien Tagen. Das scheint irgendwie normal zu sein. Und sie bereitet sich quasi gerade darauf vor, ja, in den Dienst zu starten. Ich nehme an, das sind dann ähnliche Aufgaben wie bei mir, so vielleicht Medikamente verteilen, Frühstück machen, gucken, ob irgendwie so eine Anwesenheitskontrolle, so ob alle da sind. Also halt so Kleinigkeiten, ne?
Ja.
Da klopft es an ihre Tür und vor der Tür steht Paul. Paul ist 11 Jahre alt und also die Namen habe ich alle erfunden. Ja,
Ja,
das
ja.
so, weil in der Presse sind keine Namen genannt worden. Ich habe jetzt für jeden Protagonisten einfach, der einen Namen braucht, habe ich jetzt einen Namen rausgesucht,
Ja,
einfach
alles
random.
klar. Naja, okay.
Paul ist 11 Jahre alt und er teilt der Erzieherin mit, dass jemand in seinem Bett liegt, bei sich im Zimmer. Die Erzieherin ist verwundert. Sie geht mit runter in Pauls Zimmer und sie sieht, als sie dann so durch die Tür guckt, dass da ein Mädchen liegt, die 10-jährige Jessica.
Ja.
Jessica ist offensichtlich, oder ja, ihr Unterkörper ist nicht bekleidet. Also sie hat nur ein T-Shirt an, sie trägt keine Hose, keine Unterhose, irgendwas in der Art. Die Erzieherin entscheidet sich dafür, sie schlafen zu lassen. Es sieht aus, als ob sie schläft und sie verlässt dann mit Paul gemeinsam dieses Zimmer, um Frühstück zu machen. Das fand ich ein bisschen komisch.
Wie früh haben wir es?
8 Uhr, 7:30 Uhr
Und
morgens.
morgens
Ne?
halb acht, okay. Und
Also ich
Paul hat nicht
hätte.
in seinem Bett geschlafen, oder wurde er dann neben diesem Mädchen wach?
Das ist nicht so richtig deutlich geworden. Also er hat das auf jeden Fall nur gesagt, dass die bei ihm im Bett liegt. Es ist da auch, wie gesagt, es ist schwierig. Er hat keine öffentliche Aussage gemacht. Er ist 11, ne? Und er hat natürlich auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit dann vor Gericht ausgesagt. Und es gibt dann da einfach nur diese Aussage, dass er der Erzieherin gesagt hat, da liegt jemand in seinem Bett. Ob er dann im Bett selber wach geworden ist oder ob er morgens vielleicht im Gruppenraum war und dann auf dem Rückweg gemerkt hat, da liegt jemand, das ist nicht bekannt.
Okay.
Die Erzieherin entscheidet sich jedenfalls, dieses Mädchen schlafen zu lassen. Das Mädchen neigt dazu, manchmal Bett zu nässen. Und so geht sie davon aus, dass die vielleicht Bett genässt hat bei sich, deswegen sich untenrum entkleidet hat und sich einfach in irgendein Bett gelegt hat, um weiter zu schlafen, weil ihr Bett nass ist. Aber sie überprüft das nicht und sie weckt dieses Kind auch nicht, um nach dem Befinden zu fragen. Sie sagt dann vor Gericht auch irgendwie aus, so sinngemäß, dass ja, dass das in dem Job halt schon mal irgendwie vorkommt und dass das für sie jetzt keine super ungewöhnliche Situation war und sie da sich einfach nichts Großartiges bei gedacht hat.
Aber das Kind atmet.
Das hat sie nicht überprüft. Sie sieht einfach nur diesen Körper da liegen.
Okay. Wie würdest du in so einem
Paul
Fall
ist,
vorgehen?
ich würde nachgucken, weil, also ich, keine Ahnung, ich arbeite natürlich nicht in dem Kontext, aber ich würde hingehen, ich würde zumindest gucken. Geht es ihr irgendwie gut? Gibt es einen Grund, dass sie nicht angezogen ist? Ich würde dann vielleicht auch wirklich ihr Bett auf meine Theorie hin kontrollieren. So, ich würde es genau, nicht ja. so lassen, sage ich mal.
Ja, richtig, ja. genau, genau. Ja, so diese Kontrolle finde ich schon ziemlich wichtig an der Stelle. Und auch, sie schien ja auch unbedeckt zu sein, gewesen zu sein, oder? Sonst hätte
ja, genau.
so, also genau. das ist ja mal, finde ich, so der erste Schritt, den man dann wahrscheinlich dann auch machen würde, oder nicht der erste, aber einer der folgenden, sie einfach wieder ordentlich zuzudecken, nachdem man dann irgendwie die Atmung gecheckt hat und dann parallel vielleicht das Zimmer nochmal irgendwie unter die Lupe nehmen.
Auch das, ja. Also ich will dieser Mitarbeiterin da jetzt gar nicht irgendwie an den Karren pinkeln. Ich sag nur, ich persönlich hätte es anders gemacht. Ich habe keine Ahnung von den Abläufen in so einer Einrichtung. Sie hat, wie gesagt, dass das für sie jetzt erstmal kein ungewöhnliches Bild war und dass ihr Verhalten jetzt auch erstmal nicht irgendwie unangemessen war oder so. Ich kann es nicht beurteilen. Ich hätte es einfach nur anders gemacht.
Ja, okay.
Paul ist aber auch irgendwie jetzt ja ganz normal gelaunt. Der ist nicht auffällig oder so. Die gehen in den Gruppenraum, die bereiten Frühstück vor und die anderen Kinder treffen auch ein, man frühstückt. Jessica ist immer noch nicht erschienen und jetzt so langsam macht die Erzieherin sich Sorgen und sie möchte nach ihr sehen. Und sie geht dann eben in Pauls Zimmer, findet das Mädchen noch immer im Bett liegend vor und ihr ist jetzt klar, dass da irgendwas nicht stimmt. Die hat nämlich keinen Puls, die scheint nicht zu atmen und so oft. Und ich weiß nicht, ob sie da schon erkennt, dass das Kind tot ist, aber ich glaube, sie vermutet es. Sie ruft Notarzt, es wird auch die Polizei verständigt. Der Notarzt stellt dann relativ schnell fest, dass nicht nur das Mädchen tot ist, sondern dass auch ein Gewaltverbrechen vorliegt. Natürlich ist da erstmal schon das erste Warnindiz der entkleidete Unterkörper. Und man kann dann auch irgendwie relativ gut wohl Strangulationsspuren am Hals feststellen, also feststellen, dass sie mit Hilfe eines Gegenstands erwürgt worden ist.
Mhm.
Der Arzt hält auch den ja unordentlichen Zustand des Zimmers so ein bisschen fest. Das wirkt, als ob da vielleicht irgendwie so eine Kampfsituation stattgefunden hat. Das ist aber auch so ein bisschen so ein Blick aus verschiedenen Blickwinkeln. Die Angestellte sagt später, dass das für so einen Kinderheimkontext ein durchaus normales Zimmer ist, weil das oft Kinder sind, die so Probleme mit Ordnung haben, mit Regeln haben und so. Und sie sagt, man darf diese Messlatte und von Ordnung und Unordnung aus dem in Anführungsstrichen normalen Leben darf man in so einem Kinderheimkontext nicht unbedingt anlegen. Das ist für mich vollkommen schlüssig.
Komplett. Also das kann ich auch komplett nachvollziehen. Und insbesondere dann, wenn irgendwelche Kleidungsstücke links und rechts in den Ecken liegen und so, das ist, glaube ich, je nach Tagessituation absolut alltäglich. Also würde ich jetzt auch nichts Unnormales bei diagnostizieren.
Ja, genau. Das ist vollkommen nachvollziehbar.
Ja, aber
die Polizei.
Kurze Frage trotzdem. Ja? Also irgendwie, das ist schon für mich jetzt die ganze Zeit so ein Störfaktor. Was war jetzt mit Paul? Also ich meine, mein erster Gedanke ist natürlich, dass Paul was damit zu tun haben könnte, auch wenn er so jung ist oder war zu dem Zeitpunkt.
Ja, dazu kommen wir so im Laufe des Falls noch. Man muss sagen, Paul ist eine von diesen ja eher tragischen Figuren, so wie wir die auch kennengelernt haben während dieses Projekts, das wir gemacht haben. Der ist wirklich in diesem Wohnheim, weil er aus seiner Familie herausgenommen wurde, weil da sehr, sehr viel schiefgelaufen ist, weil er da vermutlich auch Dinge erlebt hat, die so ein Kind in dem Alter nicht erleben sollte. Der ist auch ganz schön rumgereicht worden. Der ist in anderen Wohnheimen gewesen. Der war auch in so einer ja, psychiatrischen Einrichtung zwischendurch vorher zur Evaluierung. Und da gibt's komplett widersprüchliche Einschätzungen. Also aus einem Wohnhaus, in dem er gewohnt hat, da wird er als sehr aggressiv und auffällig beschrieben. Da gab es wohl auch körperliche Übergriffe Personal gegenüber. Da gibt es eine Geschichte, dass er da eine Erzieherin in einem Zimmer eingeschlossen haben soll und so. Also durchaus, da wird ein Bild gezeichnet von jemandem, der ja übergriffig ist und dazu neigt, auch zu explodieren. Aus Wunsiedel, aus dem Wohnhaus, wird berichtet, dass er da ja keinerlei solche Tendenzen gezeigt hat, keine Fremd- und Eigengefährdung gezeigt hat, dass er einfach jemand war, der sehr viel Aufmerksamkeit gezogen hat, dass er ein sehr lautes Kind war.
Ja.
Mhm. Aber keines, das irgendwie jetzt ja
körperlich
gefährlich für sich oder andere.
Ja, genau. Okay. Mhm.
Die Polizei, die jetzt eintrifft, zwei Streifenpolizisten, ein Polizist und eine Polizistin, die kennen Paul auch schon. Die haben ihn eine Woche vorher noch wegen einem Ladendiebstahl befragt. Also er fällt auch mit so kleineren ja, Sachen immer wieder mal auf. Also er ist durchaus auch polizeibekannt, was ja auch erwähnenswert ist bei einem Elfjährigen.
Ja, absolut. Das kann man nicht anders sagen.
Und auch die sagen, dass er anders ist als andere Kinder in dem Alter. Also, dass er so, dass sie sein Rechts- und Unrechtsbewusstsein nicht so richtig definieren können, so auch gar nicht wissen, ob er sowas überhaupt hat und dass er sich auch anders verhält. Also sie sagen, okay, wenn man sonst irgendwie Kinder erwischt in dem Alter und die zur Rede stellt oder irgendwas von denen möchte, dann sind die meistens sehr, sehr eingeschüchtert von halt Polizei und von diesem öffentlichen, offiziellen Auftreten. Und er hat zum Beispiel, als er wegen dieses Ladendiebstahls befragt wurde, wollte er keine Angaben zu seiner Personalie oder zu seinem Alter machen. Also schon so relativ abgeklärt
ja, das der Polizei sagen, gegenüber. Ja, ganz schön abgezockt auch, ne? Das ist so, dass er solche Strategien quasi direkt schon dabei hat.
Ja, genau, dass du dich das halt auch traust mit 11, ne? Also normalerweise so, gut, das ist jetzt heutzutage wahrscheinlich auch alles ein bisschen anders, aber so Kids, wenn dann da jemand in Uniform vor dir steht, dann bist du ja eigentlich eher so ein bisschen eingeschüchtert. Bei uns früher war es wahrscheinlich auch noch eher so, ne, da war der Polizist auch noch mehr wert als heute, so im Auge des Kindes oder des Jugendlichen, ne? Ja. Das ist, und wir waren auch anders Kinder, als die es heute sind, gerade auch in so einem Kontext, das muss man natürlich auch berücksichtigen.
Ja, der Kontext spielt hier mit Sicherheit eine große Rolle und ich würde aber auch so weit gehen zu sagen, dass man oder Kinder in dem Alter auch heute noch deutlich Respekt vor solchen Obrigkeiten in Anführungsstrichen haben, dass sowas im Teenageralter verloren geht, das war bei uns früher auch schon so, aber ich finde mit 11 Jahren ist es schon durchaus noch so, dass man auch wirklich, wie du schon sagtest, Respekt vor Menschen in der Uniform hat.
Ja, voll. Mit 11 Jahren wollte ich selber noch Polizist werden. Das ist so, ja. Ja, Jessica ist so ein ganz anderes Kaliber. Die ist nicht da, weil sie irgendwie, ja, weiß ich nicht, super auffällig ist, sondern da hängt so ein bisschen der Haussegen schief. Die Eltern haben sich getrennt. Die kommt, wenn ich das richtig ermittelt habe, aus dem Landkreis Neustadt an der Aisch. Das ist auch so Großraum Nürnberg, aber so, ja, auch so eine gute Stunde weg ungefähr, also auch so etwas weiter weg.
Ja.
Die Eltern haben sich getrennt und es gibt ja Konflikte darüber, welche Schulform Jessica künftig besuchen soll. Da geht es um die weiterführende Schule. Die Mutter sagt, Realschule reicht völlig. Der Vater will sie auf ein Gymnasium schicken. Sie hat eine Gymnasialempfehlung. Das ist aber so ein bisschen so ein Stellvertreterkonflikt. Das Gymnasium ist näher am Wohnort des Vaters, die Realschule ist näher am Wohnort der Mutter. Und das ist so ein bisschen, das wirkt auf mich so vorgeschoben. Und es geht eigentlich darum, wo soll sie sich den Großteil der Zeit aufhalten? Wer soll sie nehmen? Also dieser Bildungskonflikt ist so ein bisschen vorgeschoben, aber es herrscht so ein bisschen Uneinigkeit darüber, wer das hauptsächliche Sorgerecht übernehmen wird.
Ja, also es hat definitiv so ein Geschmäckle. Wenn ich auch sagen muss, dass ich das jetzt nicht unbedingt so sagen würde. Also es kann auch wirklich sein, dass sag ich mal, die Schulausbildung, dass die Eltern dann unterschiedliche Visionen hatten und dass das einfach wirklich der Punkt war. Also ich halte also die, ich sag mal, offizielle Version durchaus auch für möglich.
Ja, aber es, wie gesagt, wenn da mitschwingt, ne, dass natürlich mit dieser Gymnasialausbildung einhergeht, dass sie eben den Wohnort zum Vater verlegen müsste, respektive eben bei der Realschule zur Mutter, dann kann ich mir vorstellen, dass das schon auch eine große Rolle spielt in dieser Diskussion.
Maybe, wir wissen es nicht. Wir stecken da einfach
ja,
nicht dran.
Finde ich, das ist pure ist Unterstellung.
Zur
ja.
Kategorie können wir einfach schlecht einschätzen, würde ich sagen.
Das stimmt. Naja, jedenfalls ist da der Familiendienst dran, das Jugendamt dran und man versucht so zwischen den beiden Parteien zu vermitteln und man hat gemeinsam mit den Eltern beschlossen, diese Trennung, die war irgendwie aufwühlend, auch für Jessica, das ist emotional belastend für so ein Kind, die braucht eine Auszeit und diese Auszeit soll eben in diesem Kinderheim in Wunsiedel stattfinden. Also scheinbar gab es da keine Verwandten, die jetzt längerfristig einspringen konnten oder so und deswegen eben diese Geschichte, ne? Und die ist da quasi freiwillig auf Abruf untergebracht. Die teilt sich mit einem anderen Mädchen zusammen, das auch so, ja, so auszeitmäßig da ist. Die teilen sich so einen ausgebauten Dachboden, also so ein bisschen so Klassenfahrt-Feeling.
Die lernen sich aber da erst kennen, die kannten sich vorher wahrscheinlich nicht, ne?
Genau, die lernen sich da erst kennen. Mhm. Aber wie gesagt, sie kommt da auch ganz gut klar, sie ist auch integriert, aber dieses Bettnässen, das ist offensichtlich dann immer ab und zu mal so ein Thema. Aber das ist ja auch einfach viel Stress für so ein Kind. Ne? Auch einfach diese Trennung von der Familie so. Ja.
Könnte man auch nochmal drüber diskutieren, ob das wohl der richtige Rückzugsort oder Auszeitort oder sowas ist. Ich hätte jetzt instinktiv eher an ein Ferienlager gedacht. Aber natürlich ist so eine Situation auch ultra emotional und was sollen wir jetzt hier von außen das bewerten?
Ja, ich fand es auch schräg, ehrlich gesagt, diesen Gedanken, ja, du brauchst eine Auszeit ab ins Kinderheim. Also das war auch so für meinen für meinen Gedankenhorizont relativ weit weg. Ich weiß auch nicht, wie üblich sowas ist. Ferienlager, ich weiß nicht, wie da vielleicht die finanziellen Möglichkeiten waren, ob sowas keine Rolle gespielt hat. Wie gesagt, Verwandtschaft scheint es nicht in der Gestalt gegeben zu haben, dass die das so irgendwie stemmen konnten, dass man jetzt sagt, okay, du gehst mal einen Monat zur Oma oder so, ne? Es ist ja auch schwierig, aber ich fand dieses Konstrukt auch sehr bemerkenswert, dass man dann sagt, okay, dann einfach mal Kinderheim für ein paar Wochen, ja.
Ja, genau, wie so ein Hotel, das man mieten kann oder so, ne?
Ja, definitiv. Naja, es ist jedenfalls, wie es ist. Sie ist eben jetzt Bewohnerin dieses Kinderheims, in dem eben auch Paul sich aufhält. Und wie auch immer ist jetzt ihre Leiche an diesem Morgen in Pauls Bett gelandet. Die Polizei befragt Paul und der ist auch kooperativ. Der, wie gesagt, kennt die eine Polizistin auch. Der ist, ja, wird als offen und aufgeweckt beschrieben. Der fragt die Polizisten so nach deren Beruf, was man da genau machen muss und findet das cool, dass man Waffen tragen darf. Aber irgendwann wird er dann auch so ein bisschen ungehalten und ist irgendwie genervt davon, dass sich diese Befragung so lange zieht. Und er sagt wörtlich, was soll denn jetzt der Aufriss, nur weil sie nicht schlafen wollte? Und da denken die Polizisten sich so, okay, das ist super kalt für so ein Kind, dass der nicht begreift, dass dieser Aufriss halt irgendwie dieses Prozedere nötig ist, weil da jemand gestorben ist und dass er dann da so aggressiv darauf reagiert. Und da kommt auch so ein bisschen der Verdacht, dass er vielleicht mehr weiß, als man so auf den ersten Blick erstmal denken möge.
Das heißt, dass Paul auch bereits weiß, dass Jessica nicht mehr lebt, ja? Der
Genau,
hat das
ja.
also alles auch mitbekommen. Okay.
Ja. Er guckt dann mit der Polizei zusammen da irgendwie auch. Ja, man will ihn so ein bisschen ablenken, man will ihn ablenken, aber gleichzeitig auch befragen. Da werden jetzt dann die Schlümpfe geguckt, einfach so filmtechnisch. Da lässt er sich auch drauf ein, teilt aber auch mit, dass er durchaus andere Filme gewöhnt ist. Also der scheint zu Hause da durchaus irgendwie sehr horrorlastige, blutrünstige Filme immer geguckt zu haben. Im Wohnhauskontext nicht, das wird wohl da gut kontrolliert, aber zu Hause hatte er wohl Zugang zu Dingen, zu denen man keinen Zugang haben sollte. In dem Alter. Wie gesagt, im Raum besteht ja eher so die Vermutung des Notarztes, dass da ein Sexualverbrechen vorliegt. Also die Auffindesituation deutet darauf hin, es gibt auch Spuren, die für eine Vergewaltigung sprechen. Und die kann jetzt ja eigentlich wohl nicht Paul begangen haben mit seinen 11 Jahren. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Auch wenn man ihn jetzt fragt, er weiß so grob, was Sex ist, aber gibt an, dass er noch keinen hatte. Aber das ist auch so ein bisschen schwammig. Da ist so vor Gericht, glaube ich, so ein bisschen der Eindruck entstanden, dass er schon eine gewisse Ahnung von Sexualität hat. Ob er jetzt sexuelle Erfahrungen machen musste in irgendeiner Art und Weise oder ob er das auch aus Filmen hat, das ist allerdings nicht klar. Aber wie gesagt, die Polizei geht davon aus, dass er mehr weiß, aber dass da mehr hinter steckt, als jetzt einfach er, dass er nicht, wenn er vielleicht Täter war, dann eher Mittäter war.
Ja, okay. Das ist vielleicht, dass er auch nur Schmiere gestanden hat oder irgendwie sowas. Oder dass
Ja,
sie
man
vielleicht
weiß
ins
nicht
Zimmer
genau, welche
gelockt haben
Rolle er
könnte.
gespielt.
Also gibt es denn
Genau,
Leute. Entschuldigung.
man weiß nicht, welche Rolle er gespielt haben könnte, aber man geht davon aus, er hat eine gespielt, aber welche genau?
Weiß man nicht. Wie alt sind denn die anderen Kinder? Gibt es da vielleicht Jugendliche, 16, 17, 18-Jährige, die vielleicht, oder 18 wahrscheinlich nur nicht mehr, aber irgendwie deutlich ältere Jugendliche?
Über die Altersstruktur weiß ich nichts, aber es wird halt so berichtet dann oder vor Gericht ist das so zu entnehmen, den Aussagen und auch der Berichterstattung, dass die anderen Heimkinder wohl auch eher nicht in Frage kamen, also auch wahrscheinlich alles eher jüngere Kinder
Ja, das
sind.
wäre natürlich jetzt meine Idee gewesen, ne?
Ja. Man stellt auch fest, dass in einem Badezimmer im ersten Stock des Hauses oder im Erdgeschoss, da ist ein Fenster geöffnet. Könnte jemand eingestiegen sein in der Nacht? Also es ist halt komplett geöffnet. Die Erzieherin räumt dann ein, dass sie am Abend vorher da irgendwie, da haben die Kinder so ein bisschen länger geduscht und auch heiß geduscht und der Raum war eben sehr voll mit Wasserdampf und sie hat das Fenster gekippt und hat das dann nicht mehr geschlossen. Also das hätte von außen geöffnet werden können. Und es gab wohl auch, inwiefern das jetzt irgendwie umgesetzt wurde, weiß ich, aber es gab wohl auch den Versuch von einer Brandstiftung am Haus. Also man konnte da auch irgendwie Spuren finden, dass jemand da versucht hat, irgendwas anzuzünden. Und man denkt jetzt, okay, vielleicht gab es einen Einbruch. Und dieser Einbrecher hat was mit dem Tod des Kindes zu tun, aber inwieweit Paul da irgendwie verwickelt ist, das erschließt sich noch niemandem.
Ja, Also ich bin wirklich mal gespannt, wie es weitergeht. Ich kann aktuell wirklich so null erahnen, in welche Richtung es geht. Natürlich hast du, wenn du sowas hörst, direkt eine Vermutung. Es könnten, wie ich gerade schon sagte, irgendwie ältere Kinder sein, die vor Ort sind, oder eine kleine Bande von Kleinen, ja, auch in dem gleichen Alter wie hier, um die 10, 11. Oder dass vielleicht irgendein Betreuer, also irgendeine andere Person, die normalerweise auch Zugang zu diesem Heim hatte, dort sein Unwesen getrieben hat.
Ja, man sichert Spuren auf diesen vermeintlichen Einbruch hin und auch am Tatort Spuren, auch so Fingerabdrücke, DNA und so. Und es verfestigt sich leider dieser Verdacht des sexuellen Missbrauchs hin zur Gewissheit. Das kleine Mädchen, also Jessica, ist auf jeden Fall vergewaltigt worden, bevor sie ermordet wurde. Also da muss man leider jetzt einen Haken dran machen, das ist so. Das ist natürlich extra grausam, eine 10 Jahre, das ist, da fehlen einem die Worte.
Da fehlen einem die Worte, ja.
Als Mordwaffe stellt sich eine LED-Leiste heraus, so ein LED-Band, das im Zimmer von Paul auch aufgefunden wurde, auf dem Schreibtisch liegen, das gehört zu seinem Besitz. Mhm. Und es gibt einen Treffer bei den Spuren, die gesichert wurden. Da gibt es eine DNA-Spur und auch Fingerabdrücke, die führen zu Klaus. Klaus ist 26 und der hat Bezug zu diesem Haus, der arbeitet da als Müllwerker. Müllwerker, das kannte ich vorher auch nicht. Das sind halt Leute, die dann da irgendwie hinkommen und so für die Abfallentsorgung zuständig sind. Aber also noch was anderes als ein Hausmeister, der wirklich rein für die Entsorgung da zuständig ist.
Okay.
Klaus hat mit seinen 26 auch ein relativ bescheidenes Leben hinter sich. Der ist selber Heimkind gewesen über lange Jahre. Der hat so ein bisschen so einen Weg hinter sich wie Paul. Also zu Hause schlimme Dinge erlebt, dann rumgereicht worden, auch von einem Heim ins andere. Hat dann selber auch eine Zeit lang in diesem Kinderheim in Wunsiedel gewohnt, tatsächlich. Und dann aber irgendwann die Kurve bekommen, Schulabschluss nachgeholt, Ausbildung gemacht und arbeitet halt mittlerweile, wie gesagt, als Müllwerker.
Ja, das war jetzt tatsächlich auch meine Vermutung, dass er dort vielleicht auch selbst untergebracht war.
Ja, genau, er hat selber Bezug dazu gehabt. Er hat auch Frau und Kinder, also hat auch eine Familie gegründet. Die haben auch ein Haus gekauft, tatsächlich. Also er hat es schon auch so ein bisschen zu so einem Mittelstandswohlstand gebracht oder so einem vernünftigen Mittelstandsleben.
Das allerdings auch mit jungen Jahren, ne? Also 26, Haus, Familie, Kind, das ist also nicht wenig.
Nee, vor allem nach so einem sehr, sehr suboptimalen Start ins Leben. Ne?
Ja.
Es ist aber auch nicht alles Gold, was glänzt, denn er hat sich da übernommen mit dem Haus, dann mit dem einen Einkommen, das nur er hat, ist das auch alles nicht zu stemmen, auch mit der Familie. Dann wird auch gerne so ein bisschen über die Verhältnisse gelebt und so hat sich da ein Schuldenberg von 220.000 Euro angesammelt, was natürlich erdrückend ist.
Ne? Das ist erdrückend zusätzlich zum Haus oder inklusive Haus?
Das wird nicht so hundertprozentig klar, aber ich gehe davon aus, inklusive Haus.
Hm.
Ja, also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es mit Haus ist, aber 220.000 Euro sind natürlich, das ist eine Menge Geld. Ne? Ich weiß nicht, was so ein Müllwerker verdient, aber ich denke, das werden keine Reichtümer sein und dann ist das natürlich umso krasser. Ne?
Naja, klar.
Klaus beginnt also mit kleineren Diebstählen in und um Wunsiedel herum und verkauft dann, was er so klauen kann, um eben diese Schulden abzubezahlen. Und kurz zuvor hat er auf einer Baustelle irgendwelche Baumaschinen geklaut. Die hat er zum einen benutzt, um an seinem Haus Bauarbeiten zu verrichten und die dann aber auch weiter zu verkaufen. Und bei diesem Diebstahl ist er dann eben auffällig geworden. Man hat ihn quasi erwischt und hat dadurch eben seine Spurenmaterial. Und das kann man jetzt vergleichen mit dem, was man im Kinderheim gefunden hat.
Okay.
Also er wird quasi durch einen super dummen Zufall, durch eine kleine Lappalie oder durch einen scheiß Diebstahl, kann er jetzt eben mit diesem Sexualdelikt in Verbindung gebracht werden.
Ja, okay, verstehe. Aber er wusste doch auch davon, dass er einmal schon gefunden, ertappt worden ist.
Er ist wahrscheinlich nicht die hellste Kerze.
Ja, okay.
Er wird jetzt jedenfalls vorgeladen zur Polizei und ins Verhör und er gibt relativ schnell zu, dass er eben aus Verzweiflung sich gedacht hat, dass er in diesem Kinderheim irgendwas finden könnte, was man klauen kann. Er wusste, dass zu dieser Zeit die meisten Kinder nicht da sein werden. Er ist dann durch dieses Fenster im Badezimmer eben eingestiegen, wie vermutet. Das erste Zimmer, in dem er auf die Suche gehen wollte, irgendwelche anderen Zimmer waren abgeschlossen und das erste Zimmer, das offen war, war das von Paul. Da hat er angefangen zu suchen nach irgendwelchen Dingen und ist dann von Paul erwischt worden. Die beiden kannten sich natürlich vom Sehen und er hat jetzt gar nicht vorgehabt, irgendwie gewalttätig zu werden dem Kind gegenüber. Also er hat jetzt, hätte ja jetzt auch sich aus der Affäre ziehen können, den irgendwie überwältigen, irgendwas machen, aber er hat sich irgendwie, ist es dann dazu gekommen, dass die beiden ein Gespräch geführt haben. Wahrscheinlich, weil Paul wissen wollte, was machst du hier? Und er hat dann wahrscheinlich eigen zugegeben, dass er eingebrochen ist, keine Ahnung. Den genauen Verlauf kann man, weiß ich nicht.
Ja.
Dieses Gespräch hat sich dann offensichtlich relativ schnell um Sexualität gedreht. Paul war da offensichtlich sehr wissbegierig und wollte einige Sachen wissen. Und das führte dann dazu, dass Klaus vor Paul onaniert hat. Auch ein super stranges Szenario. Also der bricht da
Okay,
ein,
seltsame
wird von,
Situation.
ja, der bricht da ein, wird von einem 11-jährigen Jungen überrascht. Die fangen an zu reden, die reden über Sex und auf einmal holt Klaus sich dann einen runter vor dem Jungen. Also das ist so, also weil Paul wollte halt irgendwie wissen, wie das so geht und wie das so alles sich anfühlt und Klaus denkt sich, yo, ich leg mal Hand an, ich zeige Learning by Doing oder so.
Ja,
Ich finde es
also das
irgendwie
ist abartig und auch sexueller Missbrauch, by the way. Und
voll, ja.
ja, und haben die denn vorher schon eine Connection gehabt oder kannten die sich jetzt nur vom Sehen vorher?
Nur vom Sehen.
Ja. Finde ich auch so ein wirklich eine seltsame Wendung des Ganzen. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Ich nehme jetzt mal an, dass Klaus vielleicht doch so ein bisschen heller leuchtet, als wir vielleicht vorher vermutet haben, so als Kerze. Und quasi erkannt hat, dass er über so eine gemeinsame Identifikationsbasis versucht hat, ein Vertrauen zu Paul herzustellen. So nach dem Motto, hey, guck mal, ich komme auch aus solchen Verhältnissen. Das ist jetzt vielleicht nicht richtig, aber das musst du verstehen und du weißt ja, wie das ist. Und bei mir war das früher auch so, und so auf so einer Ebene, weißt du?
Das glaube ich auch. Das ist auch logisch. Das kann ich auch verstehen. Für mich ist dann dieser Brückenschlag hin zu, ich onaniere vor dem Kind, ist halt nicht nachvollziehbar.
Nein,
Aber
null, 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 null. Also diese
ja.
Wendung ist für mich gar nicht nachvollziehbar. Nur ich glaube, dass es dann zunächst erstmal ein Gespräch gegeben hat. Ja, das ist zeugt zumindest von einer gewissen Raffinesse, dass er dann wirklich auch gesagt hat, so, okay, ich muss ihn nur umgarnen, ja, bezirzen, so um Finger wickeln letztendlich. Und dann macht der Kleine schon, was ich möchte und verpetzt mich nicht.
Ja, oder es war einfach pure Verzweiflung. Das kann natürlich auch sein. Man weiß es nicht,
Oder das, ja.
letzten Endes. Paul kommt jetzt jedenfalls auf die Idee, scheinbar Jessica dazu zu holen und holt die mit in sein Zimmer. Also das ging scheinbar von Paul aus. Und Klaus missbraucht Jessica jetzt vor dem Jungen. Er sagt dann später vor Gericht auch aus, dass das irgendwie, dass die Idee schon von Paul ausging und Paul hat ihn mehr oder weniger gezwungen. Also der war so die treibende Kraft, was ich mir halt auch sehr, sehr schwer vorstellen kann. So ein Machtgefälle zwischen so einem 11-Jährigen und einem erwachsenen Mann, dass dieses Kind den Mann dazu zwingt, da so ein anderes Kind zu missbrauchen. Das ist schon sehr schwer zu glauben. Vielleicht in diesem Kontext, dass der gesagt hat, so, sonst, keine Ahnung, sonst zeige ich deinen Einbruch an oder so, dass eventuell, aber das ist schon alles sehr, also dass du quasi, um von einer Straftat abzulenken, dann eine viel, viel schwerwiegendere begehst, ist halt auch eher dumm, ne?
Ja, das lässt jetzt doch auch Paul noch mal ganz anders erscheinen, weil du ja eben meintest, okay, er kannte jetzt nur Horrorfilme oder generell Filme, die er nicht sehen sollte in seinem Alter, aber offensichtlich, also sollte das so stimmen hier, was ich auch erstens nicht glaube und zweitens auch als ziemlich schwach empfinde, so die Schulden dem kleinen Kind zu übertragen, dann würde das zumindest darauf hindeuten, dass Paul doch mehr wusste, was also hinsichtlich Sexualität als was man jetzt vielleicht vorher vermeintlich gedacht hat.
Ja, auf jeden Fall. Und das wäre natürlich ganz schön diabolisch, ne? Wenn so ein Kind so eine teuflische Wirkung hat, dass es einen erwachsenen Mann dazu bringt, so ein
Ja.
anderes Kind zu missbrauchen. Ne? Also ich will es nicht ausschließen. Also es wirkt auf den ersten Blick schon sehr weit hergeholt.
Ja.
Ja gut, jedenfalls ist es, wie es ist. Die Faktenlage ist eindeutig. Klaus missbraucht Jessica und er sagt jetzt, er hat das Haus dann verlassen, als ihm klar geworden ist, was er da überhaupt getan hat. Und da hat sie aber noch gelebt. Und Paul hat dann quasi, muss sie offensichtlich erwürgt haben.
Nein.
Ja, Paul gibt auch zu, dass er sie erwürgt hat. Aber er sagt natürlich, dass er dazu von Klaus gedrängt wurde. Aber es ist unumstößlich, dass er es war. Also da steht jetzt Aussage gegen Aussage. Klaus sagt, er hat das Haus verlassen, als Jessica noch gelebt hat. Und Paul muss sie erwürgt haben. Paul sagt, Klaus hat quasi gesagt, so. Er soll sie umbringen, sonst, also wenn sie noch lebt und aussagen kann, dann kommt er wieder, dann gibt es Konsequenzen für Paul. So. Aber jetzt wissen wir auch, wie gesagt, nicht, wie die Situation war. Also wenn wirklich auch so dieser Missbrauchs, wenn die Triebfeder wirklich Paul war, ne, dann ist das natürlich auch eine easy Schutzbehauptung zu sagen, ich wurde dazu gezwungen. Ne. Fakt ist auf jeden Fall, er hat die Tötung begangen, er hat den Mord begangen und ich glaube tatsächlich auch eher an die Version, dass er das ohne Druck von Klaus gemacht hat, weil wir erinnern uns, er hat zu den Polizisten gesagt, nur weil sie nicht schlafen wollte. Ich denke, er ist so stumpf gewesen, dass er nach dem Übergriff, da war sie wahrscheinlich, hat sie geweint, sie war aufgelöst und er hat wahrscheinlich gesagt, komm, jetzt ist doch nichts passiert, leg dich wieder schlafen und sie war natürlich aufgelöst und er hat dann, weil sie nicht schlafen wollte, sie aus Frust gewürgt. So stelle ich mir das vor. Das passt zu dieser Aussage von ihm.
Ja, würde passen, das stimmt, ja.
Zumal er auch generell den Polizisten gegenüber einige Sachen auch äußert. Also er, wie gesagt, kann den Aufriss nicht verstehen, der um das tote Mädchen gemacht wird. Er sagt auch über sie, ja, sie war eine Schlampe. Ich weiß auch, was eine Missgeburt ist. Sie war auf jeden Fall auch eine Missgeburt und eine Schlampe.
Hat Paul gesagt.
Hat er gesagt, kann dann allerdings diese Worte nicht definieren, ja, als dann die Polizei so, sagt,
ja,
dann,
ja, der hat dann, also das denke ich halt eben auch, der schmeißt dann mit Worten um sich, die du überhaupt gar nicht erklären oder verstehen kann.
Genau.
Größtenteils vermutlich, ne? Also manches wird er vielleicht doch schon gewusst haben. Es ist einfach nur schrecklich. Ich meine, die arme Jessica natürlich an erster Stelle. Das ist einfach nur schlimm, dass sie so schrecklich ihr Leben verloren hat, so früh ihr Leben verloren hat, so schlimm, sowas Schlimmes noch erleben musste vorher. Und aber auch natürlich Paul, ne? So ein kleines Kind ist an der Stelle, selbst wenn er hier Täter sein sollte, meines Erachtens auf jeden Fall auch, wie soll ich, Opfer ist jetzt das falsche Wort, aber er tut einem unglaublich auch leid, ne? So, was auch immer ihn da getrieben haben kann. Ich finde, also ich habe Schwierigkeiten damit, ja, so einem kleinen Menschen Vorwürfe zu machen, dieser Art, weil
ja.
Er ist ja 11, ne? Also Strafmündigkeitsalter in Deutschland ab 14. Es wird heiß diskutiert, ob man es herabsetzen sollte auf 12. England, Wales ist ab 10, scheinbar nicht ohne Grund, wenn man sowas hier mitkriegt. Aber trotzdem ist er halt so ein ganz, ganz kleines Kind noch.
Ja, also diese Debatte mit der Herabsetzung der Strafmündigkeit, die ist ja nicht neu. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich dazu stehe. Ich finde 14 grundsätzlich schon ein ganz gutes Alter. Allerdings muss man natürlich sagen, dass Kinder heute, wie gesagt, auch anders groß werden, anders, ja, erwachsen werden als wir damals. Ja. Und da muss man vielleicht dann auch drauf reagieren im Zuge von irgendwie einem angepassten Strafrecht. Zumindest muss da vielleicht so eine Einzelfallprüfung erfolgen, was so den Reifegrad angeht. Nicht jedes Kind ist irgendwie gleich reif, ne? Und nicht jedes Kind sollte mit 10 irgendwie strafmündig sein, aber es gibt sicherlich welche, wo das durchaus angebracht wäre, oder mit 12 meinetwegen. Ich habe da keine abschließende Meinung zu. Da würde mich jetzt an der Stelle auf jeden Fall interessieren, was die Community sozusagen hat, denn ja, ihr habt ja bestimmt auch da euch Gedanken zugemacht, das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben und da wird mich zu interessieren, was da in 2 Wochen unsere Rechtsberaterin zu sagt, denn die ist dann auch wieder mal zu Gast bei uns. Cool. Da habe ich einen Fall mitgebracht, einen krassen Justizskandal, über den wir uns unterhalten werden und da können wir vielleicht auch mal kurz auf dieses Jugendstrafrecht eingehen.
Ja, cool, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ja, vielleicht noch ein paar Gedanken dazu, wenn ich sage, dass ich ihn so gewissermaßen auch als Opfer betrachte, was jetzt irgendwie so ein bisschen schräg daherkommt, wenn er offensichtlich hier der Täter war. Ich denke, so ein junges Kind ist auf jeden Fall Produkt seiner Umwelt. Und
das wollte ich gerade sagen.
Das ist das Thema, was ich jetzt hier habe, ne? Also ich glaube, er wird wahrscheinlich ganz viele schlimme Dinge erlebt haben, die er nicht kanalisieren konnte, wo vielleicht auch Therapien entweder nicht stattgefunden haben oder fehlgeschlagen sind oder ich weiß es nicht. Ja, plus halt Konfrontation oder irgendwie Umgang mit falschen Medien, warum auch immer, ja, und was auch immer. Und so hat das vielleicht dazu geführt oder könnte dazu geführt haben. Und das ist so das, was ich meine, weswegen ich sagen kann, okay, ich kann so ein kleines Kind irgendwie schlecht irgendwie als Täter begreifen. Also irgendwie schon, irgendwie auch nicht. Ich bin selbst total hin und her gerissen.
Ja, das wollte ich eben sagen, bevor ich dann abgeschweift bin und über das Strafrecht kurz gesprochen habe. Mir fällt es schwer, von ihm als Opfer zu sprechen, weil er eben so etwas Grausames gemacht hat. Aber man stellt sich unwillkürlich die Frage, was hat ein 11-jähriges Kind so zerstört, dass es zu so einer Tat fähig ist? Das ist sicherlich, ja. Exakt, und da ist dann auch wieder die Frage, Ja, das ist dann auch wieder die Frage, gibt es vielleicht auch Menschen, die einfach aus sich heraus auch böse Dinge tun? Aber er hat ja offensichtlich auch ein scheiß Leben gehabt, ne? Das muss man auch ganz klar sagen.
Ja, und ich denke trotzdem, dass du mit der zweiten Sache auch recht hast.
Ich habe das auch erlebt, ne, im Zuge von früheren beruflichen Tätigkeiten, einmal auch in dem Kindergarten, einmal auch an der Grundschule, Kinder, die auch sehr, sehr viel mehr mitbekommen haben, als gut für sie ist. Also Beispiel im Kindergarten, beim Mittagsschlaf, ich meine, das ist jetzt alles schon 1000 Jahre her, deswegen kann man da jetzt drüber sprechen, weil ich auch keine Namen nenne.
Ja.
Beim Mittagsschlaf, beim Reinkommen ins Zimmer, um zu kontrollieren, ob es allen gut geht. Ein Sechsjähriger, der auf einer Vierjährigen liegt, ihr den Mund zuhält und da so Beckenbewegungen macht und dann auf meine Frage, was zum Teufel er tut, sagt, Ficky Fucky machen. So, wo du halt auch denkst, okay, wo kommt das her, ne?
Das hat der
Oder,
sich bestimmt nicht beim Spielen ausgedacht. So.
nee, oder auffälliges Kind, wo dann ermittelt werden sollte, warum, woher diese Auffälligkeiten kommen und dann sich irgendwann rausgestellt hat, dass die Mutter von irgendwie drei Kindern in so einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung mit ihren Kindern wohnt und mit ihrem neuen Partner quasi vor den Kindern Sex hat, weil sie ihre, also dass da keine Trennung stattgefunden hat, ne?
Ja, was ist das denn?
Und du dann der erwachsenen Frau, die älter ist als du selber, erklären musst, dass das nicht cool ist, dass das die Entwicklung der Kinder halt auch nicht cool ist, ne?
Ja.
Also ja, es
So, und
ist
sowas, also
teilweise.
von solchen Dingen rede ich jetzt hier, ne? Wer weiß, welche Gewalterfahrungen er hatte und welche Stigmatisierungen er vielleicht auch erleben musste. Also es ist ja häufig auch so, dass wenn Menschen einen gewissen Stempel weghaben, den auch nicht mehr loswerden, wenn sie sozusagen bei sämtlichen öffentlichen Einrichtungen in eine Schublade reingesteckt werden und aus dieser nicht mehr rauskommen. Ja, und ich weiß, der Weg daraus ist ziemlich schwierig, ja. Und es bedarf natürlich einer, sagen wir mal, vieler helfender Hände. Es muss Menschen geben, Sozialarbeiter und so weiter und so fort, Therapeuten, die dort irgendwie aktiv werden können. Und er muss es ein Stück weit auch zulassen. Ich weiß, das ist also auch irgendwie so ein so eine Dynamik, die letztendlich von vielen Aspekten beeinflusst werden kann. Und all das wissen wir jetzt hier nicht, ja. Wir wissen nicht, was im Vorfeld passiert ist. Dafür ist die Datenlage doch zu unklar. Nichtsdestotrotz, ja, also vielleicht ist es falsch, von einem Opfer zu sprechen. Deswegen ist das auch ein Wort, wo ich vorhin so stocken geblieben bin, weil ich nicht genau wusste, wie ich es ausdrücken sollte. Aber so vom reinen Täter zu sprechen oder nur vom Täter fände ich jetzt an dieser Stelle auch nicht ganz richtig.
D'accord, also beides, sowohl vom Täter zu sprechen oder von einem reinen Täter als auch von einem Opfer, beides fühlt sich irgendwie falsch an.
Ja.
Aber beides ist natürlich irgendwo richtig. So.
Ja, richtig. Das ist es, ja.
Ja, der vornehmliche Täter ist natürlich erstmal Klaus. Das ist auch der gerichtlich natürlich belangt werden kann, denn das geht bei einem Elfjährigen nicht, ne? Also ein Jahr später, als der Prozess stattfindet, ist er zwar 12, aber das ändert nichts an der nicht vorhandenen Strafmündigkeit. Klaus muss für diesen Einbruch und diese Vergewaltigung 7,5 Jahre ins Gefängnis. Das ist ein Strafmaß, wo ich denke, es könnte immer noch ein bisschen mehr sein, aber es ist keins, wo ich jetzt schlucken muss und denke, boah, der ist sehr, sehr billig davongekommen.
Sehe ich ein bisschen anders.
Ja, also im Kontext, ne, immer im Kontext von anderen Taten. Also, wie gesagt, grundsätzlich bin ich auch der Meinung, da geht noch einiges mehr. Aber wenn man das jetzt kontextuell einordnet, nach was für Zeiten teilweise manche Sexualstraftäter wieder draußen sind, da ist das schon eher eine gute Strafe. So. Aber wie gesagt, grundsätzlich bin ich auch dabei, dass ich sagen würde, jo, 20 Jahre, mach's gut. So,
Ja. Also ja, in Relation zu den anderen ist es so und das ändert ja zu nichts daran, dass man nicht vielleicht auch andere Strafmaße irgendwie als ungerechtfertigt oder
genau.
als viel zu gering erachtet.
Es ist natürlich auch Schwachsinn, Straftaten kontextuell miteinander zu vergleichen, weil die Umstände immer besondere sind, so die Täterstrukturen, der Tathergang, das Opfer. Man kann das nicht vergleichen. Das sind immer hochindividuelle Entscheidungen und Prozesse, deswegen macht es keinen Sinn, da irgendwie das gegeneinander aufzuwiegen. Aber trotzdem tut man das ja unwillkürlich.
Klar, und ich meine, seine gesamte Story von wegen Einbruch, um irgendwas zu klauen, was denn bitte bei Kindern klauen, ja? Das ist ja auch so das
Ja,
Ding.
es ist.
Das ist natürlich eine komplett absurde Story. Also das glaube ich nicht. Ich denke nicht, dass er da irgendwas stehlen wollte. Ich denke, er hatte diese Absicht. Das ist meine Vermutung.
Das kann sein, wobei das ja auch manchmal vorkommt, ne? Also wird auch manchmal in Kindergärten eingebrochen, da werden dann irgendwelche Gruppenkassen geklaut, sind dann 100 Euro drin oder so, weißt
Ja, aber
du?
dann geht
Und
er nicht in
also,
die Zimmer der Kinder.
ja, aber keine Ahnung, vielleicht hat er gedacht, dass er da technische Geräte abstauben. Aber du hast natürlich recht, es kann gut sein, dass das einfach nur eine Schutzbehauptung war, dass er von vornherein da mit einem konkreten Ziel hingegangen ist. Ja, also ich glaube trotzdem, dass Paul eine sehr viel treibendere Kraft war, als man jetzt so auf den ersten Blick denken mag, weil einfach auch so seine Ausführungen oder die Ausführungen, die er gemacht hat, dahin passen.
Diese
Er
Ausführung,
schafft es.
gerade bei der Polizei, die ist natürlich so heftig, die ist also etwas, was man definitiv nicht von einem Elfjährigen erwarten würde.
Ja, und auch allein die Tatsache, dass da ein 11-Jähriger eine Leiche in seinem Bett liegen hat und dann morgens mit der Betreuerin erstmal ganz normal über Filme spricht beim Frühstück, also so ganz so ein Alltagsgespräch führt, ne, das ist erschreckend. Und er schafft es auch quasi einer Polizistin Tränen in die Augen zu treiben, als er dann irgendwie sagt im Verweis auf Jessica, dass man erst durch die Hölle gehen muss, um in den Himmel zu kommen. Und er sagt, das hat er aus einem Liedtext entnommen, aber das passt so in der Situation und die Polizistin, die muss halt quasi fast heulen, weil sie denkt, das passt halt wirklich so gut und sie fragt sich in dem Moment aber auch, versteht er vielleicht doch viel mehr, als er nach außen preisgibt, ne? Also das ist dann immer wieder diese Sache. Ja, zu seinem Schicksal ist natürlich nichts bekannt, ne? Der ist 12 gewesen zum Urteilszeitpunkt. Man weiß ja auch aus dem Mordfall in unserer Heimat vor einigen Jahren, wo auch ähnlich alte Kinder beteiligt waren, da wird dann alles aus der Öffentlichkeit ferngehalten. Also die werden dann irgendwo untergebracht in Absprache mit dem Jugendamt aber über deren weiteres Schicksal wird halt medial dann nicht berichtet. Deswegen kann ich jetzt zu ihm auch nichts sagen.
Ja, was ja auch richtig so ist, ne? Also hier greift natürlich der Jugendschutz und das ist auch nur vernünftig. Und dennoch malen wir jetzt hier ein Bild oder gestalten uns eins zusammen aufgrund unserer Spekulation, was ihn jetzt nicht besonders gut darstellt.
Ja, gut, aber das ist einfach aufgrund der verfügbaren Fakten einfach auch gestattet, ne? Also er hat ganz zweifellos diesen Mord begangen. Da gibt es keine zwei Meinungen. Und seine Äußerungen waren jetzt nicht unbedingt von Reue geprägt. Und das lässt ja schon relativ tief blicken. So. Und
Ja.
es gab durchaus auch Prozessbeobachter, die Ausführungen von Klaus für glaubhaft hielten, dass er gezwungen wurde, dass er quasi nicht die treibende Kraft war. Was jetzt so diese Mediensperre angeht, dass über so Sachen dann, dass über seinen Verbleib und so nicht berichtet wird, das halte ich auch für richtig. Es gibt einen ganz bekannten Fall in England, da kommen wir vielleicht mal irgendwann zu James Bulger, das war auch ein Kind, das ermordet worden ist. Das ist mir so im Kopf geblieben, weil ich zu der Zeit gar nicht viel älter war als der ermordet wurde. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, der war 10, als der ermordet wurde. Ich war 12 oder 13. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Aber man war so in demselben Alter irgendwie oder nicht weit davon entfernt.
Ja.
Und der wurde auch von nur etwas unwesentlich älteren Kindern ermordet. Also auch aus Spaß tatsächlich haben die ihn totgeschlagen. Da wurde dann auch von Gerichtsseite und von offizieller Seite immer von Täter A und B gesprochen, weil man halt eben auch da den Datenschutz betreiben wollte. Aber die britischen Medien haben relativ schnell dann die Klarnamen rausgefunden und auch, wo die dann gewohnt haben. Und deswegen sind die dann auch sehr, sehr bekannt gewesen, auch mit Gesicht in der Presse und so. Und die haben halt auch einfach nach ihrer Haftentlassung nie wieder Fuß fassen können. Jetzt ist natürlich die Frage, haben sie nicht mehr Fuß fassen können, weil das einfach schlechte Menschen sind, verdorbene Menschen, die generell das in sich tragen? Oder hat diese Bekanntheit und diese ewige Vorverurteilung mit diesem Mord auch damit zu tun gehabt? Und ich denke, durchaus wird das ein Faktor gewesen sein.
Ja, ist auf jeden Fall möglich. Ich frage mich an so einer Stelle nicht, ob das begründete Namensumänderungen sind, also die man dann auch
Haben
wirklich
die.
öffentlich, haben die gemacht und wurden trotzdem dann noch
Ja,
öffentlich
zumindest,
diffamiert.
ich weiß nicht, ob beide, zumindest einer hat seinen Namen geändert, wurde aber dann relativ schnell auch wieder ausfindig gemacht und auch wieder geoutet quasi. Also
Ja,
das hat
okay,
nichts
gut, das
genützt.
ist ja heutzutage auch kein Stress mehr, wobei es früher war, sagst du ja. Ist schwer, ja. Das sind aber natürlich genau solche Beispiele, wieso es in Deutschland diesen Jugendschutz gibt.
Ja, klar. Ja, gut, das ist jetzt dann immer auch wieder so Anstoß der öffentlichen Debatte. Ne? Die Leute, die jetzt dann da für eine Senkung des Strafrechtsalters, Strafmündigkeitsalters plädieren, die werden jetzt auf die Barrikade gehen und sagen, Opferschutz, Täterschutzland, ne? Wo ist
Ja,
der, wo
ja.
bleibt der Opferschutz?
Ja.
Und ich verstehe auch die Argumentation, ich verstehe so irgendwo beides. Ich verstehe, dass man sich darüber aufregt, dass Täter geschützt werden. Ich verstehe aber auch, warum man sagt, okay, die Identität von einem Kind, das nicht strafmündig ist, die können wir nicht rausgeben. Wir müssen dessen späteres Leben irgendwie auch schützen. Wir müssen ihm zumindest die Chance geben, später ein unbelastetes Leben zu führen, ne?
Genau, also ich glaube, der Punkt ist ja einfach, dass man bei erwachsenen Straftätern sich eine Resozialisierung wünscht und bei diesen jungen Straftätern hat die Sozialisierung ja noch nicht mal richtig stattgefunden, die ist ja noch nicht mal abgeschlossen. Das heißt also zugunsten des Hereinwachsens in die Gesellschaft, der eigentlichen Sozialisierung, finde ich, ist es ja sinnvoll, die Kinder an dieser Stelle zu schützen, das ist meine Meinung. Also ich tue mich da auch schwer, von Täter- und Opferschutz zu sprechen, weil es hier eben auch um Kinder geht. Und ich, wie ich eben schon sagte, glaube, dass das Verhalten in erster Linie trotz möglicher genetischer Voraussetzungen, was heißt genetischer, aber zumindest irgendwelche, wenn sie irgendwas in sich tragen, was böse ist, wie auch immer man das bezeichnen sollte, ja, trotz dessen, glaube ich, sind sie Produkt ihres Umfeldes. Und deswegen, denke ich, gilt es da auf jeden Fall auch, besondere Maßnahmen zu ergreifen.
Ja, ich unterschreibe das weitestgehend. Also ich bin, wie gesagt, immer noch mit mir im Unreinen, was eben das Strafmündigkeitsalter angeht. Da bin ich, wie gesagt, auch auf euren Input und auf eure Diskussionen sehr, sehr gespannt, auf eure Argumente dafür oder dagegen.
Ja, also was das betrifft, das ist jetzt für mich auch nochmal, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Da habe ich auf jeden Fall auch eine relativ klare Meinung.
Wie gesagt, ich würde das flexibel gestalten. Ich würde irgendwie sowas, ich würde vielleicht so ein Zwischenstrafrecht einführen zwischen 10 und 14 Jahren, was dann aber mit einer psychiatrischen Evaluation einhergeht. Also wo man dann sagt, okay, man hat die Chance, auch 10- bis 14-Jährige schon zu bestrafen, aber das muss dann einzelfallgebunden entschieden werden. Ja, da würde ich mich drauf einlassen.
Es ist ja nicht so, dass jetzt 12-, 13-jährige Täter in Deutschland jetzt komplett frei weiter durchs Leben laufen. Natürlich sind da jetzt auch Psychiater mit im Spiel und Sozialarbeiter. Es ist ja nicht so, dass die da jetzt ganz normal ihr Ding weitermachen können. Es gibt Institutionen, die sich darum kümmern, das Jugendamt ist eingeschaltet und so.
Natürlich werden da Maßnahmen ergriffen, eben auch, keine Ahnung, um die aus einem möglicherweise schädlichen Umfeld zu entfernen, um die eben zu sozialisieren und irgendwie auf die Bahn zu bringen. Aber das hat ja dennoch nichts mit Strafe in dem Sinne zu tun, wie wir das aus dem Strafrecht kennen.
Ja, genau.
Ja. Und das darf man auch nicht so ein bisschen, das darf man nicht vergessen, denke ich. Also Resozialisierung ist ein hehres Ziel und auch ein wunderschönes Ziel, unterstützenswert. Und die Erfahrung gibt uns ja auch recht, auch in, weiß ich nicht, skandinavischen Ländern oder so, wo das noch schon viel krasser teilweise ausgeprägt ist, wo man einfach sieht, okay, Rückfallquoten sind bei weitem nicht so hoch wie in Ländern, wo sehr repressive Strafrechte angewendet werden. Auch in Amerika sieht man zum Beispiel im Jugendstrafrecht, wenn es Gefängnisse gibt, die sich an europäischen Modellen orientieren. Also es gibt Gefängnisse, wo dann teilweise die Direktoren in Deutschland hospitiert haben, um zu sehen, wie das hier läuft und implementieren das dann da. Da verzeichnet man teilweise auch wirklich große Rückläufigkeit bei irgendwelchen Wiederholungstaten. Also es ist ein gutes System, ja. Das muss man einfach so sagen. Aber dennoch, es heißt Strafrecht, ja, und es muss auch irgendwo, eine Tat muss auch eine Strafe nach sich ziehen, auch für Kinder und Jugendliche. Bei allem Resozialisierungsgedanken bin ich auch dabei, dass Taten Konsequenzen haben müssen und die auch spürbar sein müssen.
Ja, das sehe ich genauso, da gehe ich mit.
Ja, ganz schön harter Tobak auf jeden Fall, dieser Fall, der hat mich auch sehr, sehr bewegt. Zumal, wie gesagt, ich Wunsiedel halt kenne, das ist so eine ganz... Also es ist nicht dieses Bilderbuch Bayern, wie man das so aus dem Bullen von Tölz kennt oder so. Das ist ja eher so die Region um München rum. Das ist ja weiter östlich. Mhm. Weiter südlich. So. Aber so dieses Oberfranken und auch so Fichtelgebirge, das ist halt einfach so landschaftlich eine total schöne Gegend. Wunsiedel ist so ein Örtchen, wo du so merkst, das hat mal bessere Zeiten gesehen. Das ist hier und da so ein bisschen runtergerockt, aber eigentlich so ganz nett. Mhm. Ja, genau, aber eigentlich ganz nett. Und dieses Kinderheim ist da so ganz unauffällig eingebettet und dann passieren da solche Dinge. Ne? Das ist so crazy. Also auch in den idyllischsten Orten wohnt dann so Böses. Ne?
Es ist ein unglaublich bewegender Fall. Schrecklich. Sowas darf es einfach nicht geben. Sowas sollte es nicht geben. Das ist ein 10-jähriges Mädchen. Also nochmal, wir haben jetzt sehr viel über die Täter gesprochen und im Vordergrund steht für mich aber das Mädchen, ne? Das jetzt hier irgendwie auf grausamste Weise das Leben verloren hat. Einfach nur schlimm. Es sollte jetzt irgendwie in ihrer Jugend sein, so, ne? Ja.
Ja, und zumal sie ja quasi wegen einer ultimativen Lappalie in diesem Wohnhaus war, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, also ich meine, letztendlich ist das ja auch, also unabhängig von diesen Gründen, weswegen sie da war, sollte das nicht passieren. Aber natürlich hast du recht, diese Wahl dieses Wohnortes, auch das können wir nicht so richtig nachvollziehen, darüber haben wir vorhin schon diskutiert. Und sollte es so sein, dass Klaus wirklich von Paul dazu angestiftet worden ist, dann muss ich natürlich auch sagen, dass Klaus offensichtlich ein sehr, sehr schwacher Mensch ist, denn, also weißt du, jeder normale Mensch würde dort nicht einbrechen, ja, aber sollte man einbrechen, dann ist es ja wohl klar, dass man dann lieber in Kauf nehmen würde, erwischt zu werden, eine Anzeige zu bekommen, als sowas zu machen. Das sollte doch irgendwie selbstverständlich
sein. Ja, 100%. Ich habe jetzt gerade parallel nochmal kurz den zweiten Fall gegoogelt, weil der jetzt, wie gesagt, auch gerade erst stattgefunden hat. Die erste Berichterstattung, die ich jetzt finde, ist 5.3. Also ist jetzt auch wirklich echt sehr, sehr frisch, ne? Und da hat halt ein 49-Jähriger, der in leitender Position, mehr steht da nicht, einen 9-jährigen Jungen über längere Zeit missbraucht. Allerdings nicht in dem Kinderheim selber, sondern der hat den immer aus dem Kinderheim womit zu sich selber nach Hause genommen, hat ihn in seinem eigenen Haus missbraucht. Aber das ist alles Kontext dieses Kinderheims. Also das ist halt, wie gesagt, echt krass, dass so eine kleine Einrichtung in so einem kleinen idyllischen Ort jetzt innerhalb von wirklich kurzer Zeit zweimal so krass in den Medien ist, ne?
Ja, und da frage ich mich natürlich wieder, wie es sein kann, dass so ein 9-jähriges Kind tagsüber für mehrere Stunden verschwinden darf. Und warum fällt das niemandem auf? Der wird doch vielleicht auch irgendwelche Spuren davon gehabt haben. Sei es das durch das Verhalten oder so.
Keine Ahnung, vielleicht kommen wir da irgendwann in der näheren Zukunft mal zu, wenn es da vielleicht irgendwie mehr Informationen gibt. Aktuell ist das halt alles noch ist die Ermittlungsarbeit noch im Lauf.
Ist noch nicht viel spruchreif.
Genau, ja. Ja, abgefahren. Es ist, wie gesagt, ich finde so diese Kinderheim, dieses Setting, vielleicht sehe ich das auch falsch, aber das hat für mich immer so einen traurigen Touch. Das hat vielleicht auch einfach damit zu tun, dass man, keine Ahnung, so als Kind, wenn man so Romane gelesen hat oder Filme gesehen hat, dann wurden Kinderheime auch oft als so schlimme Orte dargestellt, ne, wo nichts Gutes passiert ist.
Ich empfinde das auch als traurig, auf jeden Fall, ja. Das ist auch so meine erste Idee.
Aber es gibt auch einfach super viele Fälle, auch Missbrauchsfälle in Heimen, gerade auch so in früherer Zeit, wo irgendwie Kinder gezüchtigt wurden oder wo dann Gewaltakte unterhalb der Kinder stattgefunden haben oder halt auch sexuelle Übergriffe. Es ist so ein Nährboden für nichts Gutes, irgendwie so gefühlt.
Ja.
Ne?
Ja.
Und dann ist es auf der anderen Seite aber irgendwie wieder schön.
Dass es das gibt, dass es die Möglichkeit gibt, dass Kinder sozial abgefangen werden, dass sie dort eigentlich beschützt werden und sowas, ne? Das finde ich eigentlich auch.
Ja, also, das ist eine sinnvolle Sache, ne?
Es ist eine total sinnvolle Sache. Jetzt muss man natürlich sagen, dass diese Erlebnisse, die wir hatten, nochmal trister waren, weil sie eben in der Corona-Zeit waren, so, ne? Also, dieser Ort war schon sehr speziell. Ich habe natürlich diese Bilder vor Augen jetzt auch. Wenn wir über diesen Fall sprechen, ist es ja klar, dass ich diese Analogie irgendwie in meinem Kopf herstelle, visuell. Und auf der anderen Seite nochmal. Wir waren während Corona dort, ne? Das war also alles auch so eine Stimmung, die nicht gerade lebensbejahend war.
Ja, genau, das wollte ich trotzdem positiv hervorheben. Das war schön, das ist schön, dass es sowas gibt, dass dann da auch so Angebote geschaffen werden, dass man versucht, es den Kindern dann möglichst schön auch zu machen. Ne?
Genau, also, das war das Anliegen dahinter, ja, richtig. Ja.
Ich muss das mal kurz auch beschreiben für Leute, die, also das war wirklich so ein im Sauerland, also mitten in der Natur, quasi so ein Dörfchen, das allerdings nicht mehr bewohnt war, sondern das war, diese Häuser, die waren alle von dem Träger gekauft worden quasi. Eine alte Schule, eine kleine Kirche und so ein paar Häuschen. Und da wohnten überall Kinder, beziehungsweise halt auch die Angestellten dann quasi vor Ort. Und hinter der Schule war so ein Fußballplatz in diesem alten Schulgebäude. Das sollte so nach und nach umgebaut werden. Da fand dann unser Workshop statt. Es gab so eine Skateboard-Rampe oben, einen Basketballplatz. Man hatte so das Gefühl, das ist so ein Dorf für Kinder. Und da wird auf jeden Fall auch was gemacht, dass die sich wohlfühlen, und die ein, zwei Mitarbeiter, auf die man getroffen ist, wirkten auch cool, ne? Und ich war ja auch einmal in einem der Häuser, weil ich so einen Schlüssel abgeben musste am letzten Tag. Das war auch alles eine schöne Umgebung, ne? Das wollte ich gerade sagen. Also es ist gefühlt immer so ein schlechtes Umfeld und eins, wo man nicht sein möchte, aber ich finde es dann schön, so positive Gegenbeispiele auch zu haben, wo man so das Gefühl hat, da wird auf die Kinder eingegangen und man versucht, in dieser blöden Zeit dann trotzdem was möglichst Schönes zu bieten.
Definitiv. Also von daher wollen wir dir an dieser Stelle auch jetzt nicht schlecht darüber sprechen, was wir erlebt haben. Ganz im Gegenteil, das war ja dann eher ein Positivbeispiel. Trotzdem hat es diese Verlassenheit und trotzdem hat es so diese Einsamkeit und das, was wir als so ein bisschen traurig erachten.
Ja, klar, weil man natürlich immer im Kopf hat, dass letzten Endes Familie immer noch der beste Ort für ein Kind ist. Man darf natürlich aber auch nicht vergessen, das hat man halt so im Kopf, weil man selber aus einer halbwegs intakten Familie kommt. Für viele Menschen ist Familie eben der schlimmste Ort auf der Welt, ne? Und dann
Leider
ist es
ja.
eben gut, dass es sowas gibt, was dann auffängt.
Genau, ganz genau, ja.
Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, ob ihr den Fall kanntet, was ihr zum Jugendstrafrecht zu sagen habt. Ich bin gespannt auf unsere Crossover-Folge am Mittwoch. Da habe ich mega Bock drauf. Ich muss den Fall jetzt auch noch dann die Tage vorbereiten, den
Also
hier
du stellst
schneiden.
vor, ja? Okay.
Bitte?
Du stellst vor den Fall.
Ja, ich
Ja,
stelle den
okay.
vor. Ja. Ja, und ansonsten sind wir durch, würde ich sagen.
Ja, das würde ich auch so sagen. Ich glaube, ich werde mir jetzt gleich noch einen Tee genehmigen.
Das hört sich sehr, sehr gut an. Vielleicht, mit Blick auf die Uhr, vielleicht mache ich das auch und schaue noch eine Stunde fern oder so, aber ich, ja, nee, vielleicht gehe ich auch einfach ins Bett.
Ist,
Schauen
es
wir
ist meist das Beste. Am nächsten Tag ist man dankbar.
mal. Ja, auf jeden Fall. Naja, danke, dass du diesen Fall mit mir durchgestanden hast und viel Spaß mit deinem Tee und wir hören uns dann spätestens am Mittwoch.
Ja, sehr gerne. Danke dir fürs tolle Vorstellen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute da draußen.
Ciao.